SRF 1. SRF 1.
Frage, wie viel Platz braucht ihr, damit ihr euch wohlfühlt? Überlegt euch das mal. Könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, in einer Einzimmerwohnung zu leben, oder geht euch schon beim Gedanken daran irgendwie Dilli auf den Kopf? Wie viel Platz brauchen wir zum Leben? Bei den Hühnern gibt es gesetzliche Bedingungen, wie viel Platz sie mindestens müssen haben. Im Tram wird einfach gestunken oder je nachdem mal im Lift. Nicht verwunderlich, dass für viele Leute eine Liftfahrt schon eine Art sozialer Horrortrip ist. Was passiert uns Menschen, wenn der Platz um uns herum knapp wird? Dieser Frage gehen wir als erstes gerade nach in unserer heutigen Treffpunkt-Sendung. Von mir, Dani Vorler, schönen guten Morgen allerseits. Fiorella Manoia gehört hier auf SRF 1 an diesem Donnerstagmorgen. Wie viel Platz brauchen wir zum Leben? Dieser grossen Frage gehen wir heute im Treffpunkt mit ganz kleinen Beispielen aus dem Alltag nach. Ich glaube, etwas haben wir alle gemeinsam. Wenn der Platz um uns herum knapper wird, dann tut es in uns innen. Dann wird es irgendwie unwohl. Ein Beispiel, das wir alle können... Im Lift. Das ist ein bisschen ein alter, das kommt noch dazu. Und der rohrt noch so ein bisschen, das ist noch eine andere Geschichte. Wie mehr andere Leute dann nachher in den Lift einsteigen, desto unwohler wird es einem doch. Frage an mein Gast hier im Studio, darf ich mich vorstellen, der Urs Abt, er ist Psychologe und Architekt. Herr Abt, was passiert zwischen den Menschen, wenn man sie in den Lift stellt und der Platz immer enger wird?
Ich glaube, das kann man nicht generell so sagen, was denn passiert. Das ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben Platzangst von Natur aus. Es ist dann wie eine Art wie Fluchtdistanz, ist dann nicht mehr gegeben, wo man normalerweise gern hat. In dem Sinn funktioniert der Mensch eigentlich auch wie ein Tierreich. Auch dort ist man, weiss man, dass je nachdem ein Tier im Moment, wo es näher wird, dann wird es aggressiv, wenn es nicht kann flüchten kann. Dann geht es auf Angriff. Wir können natürlich im Lift nicht einfach auf Angriff gehen.
Nein, lieber nicht. Aber spannend ist ja, was im Lift, ich weiss nicht, das habt ihr auch schon beobachtet, wir weiss ja aber nicht so recht, woher schauen. Im Lift.
Ja, also man findet meistens schon eine Ecke, wo man hinschauen kann. Aber am besten ist eigentlich dann, wenn man im Lift eine Art wie Kontakt aufnimmt.
Also wie würdet ihr das vorschlagen?
Also ich mache das so, wenn ich an den Lift ankomme und die Lifttür geht auf und es hat Leute drin und ich habe das Gefühl, diesen Leuten ist nicht so wohl, wenn jetzt jemand reinkommt, dann frage ich einfach zuerst, darf ich noch mitkommen?
Ja.
Und dann sind die Leute wie so Momente so wie aufgeheitert und sagen, ja klar.
Also in dem, dass man irgendetwas sagt oder irgendetwas fragt oder einfach schon nur einen guten Tag Auersitz sagt, in dem brechen die eigentlich die angespannte Stimmung, wo, die müssen wir doch schon recht geben, immer wieder feststellbar ist im Lift.
Die ist oder? Da, ja. Es kommt dann auch davon, ist es ein kleiner Lift oder ist es ein grosser Lift oder ist es ein alter Lift, wie der, den wir jetzt gerade gehört haben vorher.
Ja.
Ein neuer, moderner Lift, vor allem im öffentlichen Raum, die sind meistens verglast.
Ja.
Und mit dem entsteht das enge Gefühl viel weniger, weil man eigentlich, man bleibt in der Öffentlichkeit,
ja, ja,
mit den Leuten, die ringsum sind, und fährt einfach mit diesen Leuten im Lift den Stock rauf oder ab.
Da kommt eigentlich dann noch ein anderes Problem, oder? Vom Abschauen, das vertragen dann die Leute auch nicht, oder? Wenn er aus Glas ist. Aber das lassen wir jetzt mal. Eine andere Geschichte ist ja der Blickkontakt zu den Leuten. Der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aus welchem Grund, doch auch ein bisschen gestört.
Das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es einen schönen Blickkontakt und dann soll man den geniessen.
Hoffen wir auf die schönen Blickkontakt. Also, wie viel Platz man im Leben braucht, das diskutieren wir heute hier in der Sendung Treffpunkt. Das mit dem Lift war jetzt mal ein Beispiel gewesen. Eine Frage, die wir in der heutigen Sendung jetzt hier immer wieder probieren, in verschiedenen Beispielen zu beantworten. Im gesellschaftlichen Zusammenleben braucht alles seinen Raum, gerade jetzt eben auch Begegnungen mit anderen Leuten kann es entscheidend sein, wie nah oder wie distanziert man aufeinander trifft. Wenn einem nämlich wildfremde Leute zu nahe kommen, dann kann es einem auch unangenehm werden, oder? Mehr über die ungeschriebenen Regeln von Distanz und Nähe, gerade in wenigen Augenblicken. I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. It's true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby. It's just you I'm thinking of.
Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Wie viel Platz brauchen wir zum Leben, fragen wir heute in der Sendung Treffpunkt hier auf SRF 1. Für die verschiedensten Alltagssituationen brauchen wir im Leben unterschiedlich viel Raum. Auch natürlich bei Begegnungen zwischen Menschen. Habt ihr ja sicher auch schon erlebt, dass euch ein Mensch im Gespräch so ein bisschen so nachgekommen ist, dass es irgendwie wie unangenehm geworden ist, oder? Urs Abt, Psychologe und Architekt, wie noch darf man sich im Gespräch kommen, ohne dass es unangenehm wird? Was unterscheidet man da für verschiedene Fälle? Ist ja auch nicht in jedem Fall gleich.
Nein, ich denke, in einem allgemeinen Kontakt mit jemandem, den man nicht kennt, soll man nur so nahe herangehen, dass man spürt, dass im anderen wohl ist.
Und wie hoch ist das?
Das ist vielleicht einmal 1,5-2 Meter. Mhm. So für einen Anfang. Und man spürt ja dann schon, Und da ist auch ganz wichtig, dass wenn jemand einem zu nahe kommt, dass man auch die Distanz selber wieder herstellt. Und dann merkt der andere genau, halt, dem ist es wohl.
Also, dir hat das Gefühl, das ist selbstregulierend.
Ich denke ja, sofern man sich die Freiheit nimmt.
Sofern man sich den getrauten Schritt zurückzumachen. Blöd ist einfach, wenn man hockt, dann kann man nicht einen Schritt zurückmachen.
Ja, manchmal kann man den Stuhl ein bisschen zurückschieben und so. Unangenehm ist dann, wenn man in einem Ecken ist und sich dann bedrängt fühlt.
Mhm. Ich brauche jetzt zum Beispiel jemanden, der so ein bisschen eine mächtige Statur hat oder vielleicht auch eine laute Stimme hat, braucht so jemanden wie ein bisschen mehr Raum?
Durchaus, ja.
Oder? Weil der einfach schon ein bisschen näher ist, oder?
Ja, ich denke, das muss einfach zwischen zwei Menschen soll sich das einspielen und man soll sich die Freiheit nehmen, sich zur Wehr zu setzen, wenn es näher wird.
Jetzt gibt es ja noch so ein bisschen die schwierigen, heiklen Momente, gerade zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch. Da geht man her und hat da einen künftigen Chef, eine Chefin vor sich. Und dort jetzt die richtige Nähe zu finden, scheint mir besonders anspruchsvoll. Wie seht ihr das? Wie könnte man sich da auf solche Situationen vorbereiten und an was könnte man denken, dass es gut rauskommt?
Also dort ist ganz wichtig, dass man als Bewerber im zukünftigen Chef nicht zu nahe auf den Pelz rückt.
Aber es darf ja auch nicht allzu distanziert sein. Ja?
Nein, ich denke, Distanz soll man dort im zukünftigen Chef überlassen.
Aha. Dass einfach er, je nachdem, näher oder weiter weg hockt.
Und wenn man das Gefühl hat, schon im Bewerbungsgespräch kommt man den Chef zu näher, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Stelle für einen selbst.
Das ist die andere Variante. Wo brauchen wir wie viel Platz, um uns wohlfühlen? Diese Frage gehen wir heute noch hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF1. Wann fühlt ihr euch zum Beispiel eingängt? Unwohl? Wir haben von euch schon ein paar Mails ins Studio bekommen zu gewisse Alltagssituationen, die ihr geschildert habt. Was sind das für Situationen, wo es euch dann mal einmal zu eng wird und wie habt ihr da auch Erfahrungen erlebt? Das gerade in wenigen Augenblicken hier in der Sendung Treffpunkt auf SRFS. Torgauer Singen-Songwriterin Lina Baden gehört hier auf SRF 1 mit «Place in the Sun». Verkehrsinfo SRF von 9.31 Uhr. Vorsicht auf der A1 Richtung St. Gallen. In der Höhe vor dem Brütiseller Kreuz Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Stockender Verkehr dann auf diesen Strecken in der Region Zürich, auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern, auf dem Westring zwischen Udorf Süd und dem Gubrist-Tunnel. Der Zeitverlust beträgt circa 10 Minuten. Auf der A1 Richtung Genf zwischen Nyon und Goppe wegen eines Unfalls, auf der A9 Richtung Lausanne zwischen der Verzweigung Lavere und Chèvre wegen Bauarbeiten. Dann zum Schienenverkehr. Wegen Beschädigungen am Gleis ist der Bahnhof Zürich-Hartbrücke nur beschränkt befahrbar. Im Regionalverkehr kommt es bis voraussichtlich um 11 Uhr zu Verspätungen und auch Zugsausfällen. Ein Hinweis noch zu den Pässen. Jetzt wird das wieder an mit dem Schnee. He? Schneebedeckt sind Furka und Susten.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Let me play among the stars. let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
zuckersüße Liebessong von der Doris Day. Fly Me to the Moon haben wir gehört hier auf SRF 1. Wie viel Platz brauchen wir zum Leben? Unsere Frage heute in der Sendung Treffpunkt. Wenn fühlt ihr euch zum Beispiel eingängt und unwohl? Per Mail haben wir von euch diverse Situationen beschrieben bekommen. Ich gehe jetzt hier nicht in jede Geschichte im Detail ein. Ich kann euch einfach mal vorstellen, was das alles könnte für Situationen sein. Da haben wir zum Beispiel jemanden, der schreibt, am Strand Badtücher, Liegestühle, die extrem nah beieinander sind. Dann auf der anderen Seite jemand, der schreibt, in der Sauna. Das gehe ich gar nicht, wenn mehrere Leute nackt in diesem Häuschen sind. Ich weiss auch nicht, Urs Abt, Psychologe und Architekt, in der Sauna, ist man vielleicht, wenn man nackt ist, ist man vielleicht noch empfindlicher auf den Raum, den man halt braucht oder den Raum, der wegfällt. Wie seht ihr das? Wenn wir darüber ein bisschen philosophieren.
Ja, also ich persönlich genieße die Sauna in diesen Situationen. Ich finde es noch schön. Aber das ist ganz individuell unterschiedlich. Und ich denke, man muss sich ja das auch nicht antun, wenn einem das unangenehm ist. Also man geht ja freiwillig in die Sauna.
Ja.
Und in dem Sinn gibt es auch die Möglichkeit, dass man halt dann eine Privatsauna nimmt, für sich mietet, wenn man das will. Gehen schwitzen.
Ja,
und mit jemandem geht, den man gerne hat, dann ist die Nähe wieder kein Problem mehr.
Und es ist ja so, in der Sauna ist man sich Sauna, oder? Und dort fällt der Raum halt einfach ein bisschen weg. Aber etwas, was ganz, ganz sicher sehr verbreitet ist, ist hier eine Hörerin, die schreibt, sie fühlt sich sehr eingängt in einem Flugzeug. Nicht, dass ihr das Fliegen Angst mache, sondern das Eingesperrtsein und der knappe Raum zum nächsten Sitz und so und der knappe Raum, den man muss teilen, verständlich, oder? Das kann ja auch zu sogenannter Platzangst führen. Urs Abt.
Das kann's, ja. Die Frage ist, wie geht man mit dieser Situation um?
Das ist eben noch schwierig, oder? Da müsste dir, ich weiss auch nicht, da muss man ja können wie abschalten von der Außenwelt. Wie erreicht man das?
Ja, das haben Sie schön gesagt. Man kann sich abschotten gegenüber der Außenwelt. Zum Beispiel, indem man die Augen zumacht und einen schönen Spaziergang, den man erlebt hat, eine Wanderung, einfach nur einmal noch erleben lässt, innerlich.
Gut, dazu von einem so einen langen Flug, wo irgendwie 8-9 Stunden geht, muss man halt irgendwann mal die Augen neu drauf machen.
Natürlich, klar, zwischen denen. Aber es geht darum, dass man sich eigentlich aus dieser Situation wo einem die Enge davon bedrücken, dass man sich wie eine Art befreit. Mhm. Im Flugzeug kann man einmal aufstehen und ein bisschen hin und her laufen, irgendetwas. Also sich nicht die Enge-Gefühle immer mehr auf sich zuwirken lassen, bis man fast verstickt gefühlsmässig, sondern etwas unternehmen.
Ja.
Aber eine Fantasiereise oder ein Spaziergang im Flugzeug oder irgend so etwas. Mhm.
Aber eben die Fähigkeit, sich auf sich selber zu konzentrieren und die Aussenwelt wie irgendwie abschalten, die muss man auch haben. In dem Moment, wo jemand schon unwohl ist und kribbelig ist, ist es vielleicht eben besonders schwierig. Da müsste man wie schon im Voraus ein bisschen trainieren.
Vielleicht, die einen Leute haben das Training automatisch. Also ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen.
Ja.
Und von dort kann ich von Anfang an schauen, wie kann ich mich abschotten. Und darum höre ich manchmal nichts, was um mich herumgeht, wenn ich an einer Arbeit bin.
In einer grossen Familie aufgewachsen, das ist eigentlich gerade ein schönes Stichwort. Fokussieren wir da. Ich meine, heutzutage sind Familien kleiner geworden und die Wohnräume, gerade jetzt hier in unseren Breitengraden, bei uns in der Schweiz, eher grösser geworden. Also das heisst, gerade zum Beispiel bei den Kindern, haben alle Kinder, das ist so ein bisschen das, was angestrebt wird, zumindest ein eigenes Kinderzimmer. Und fokussieren wir doch mal die Situation Kinderzimmer. Also was für Erinnerungen, meine Damen und Herren, habt ihr an euch ein Kinderzimmer? Wie viele habt ihr das Kinderzimmer damals müssen teilen? Ich würde gerne ganz kurz jetzt mit jemandem reden, der in der Kindheit Erfahrungen gemacht hat mit einem Kinderzimmer, wo man eben mit allen Geschwistern hat teilt. Ruft doch schnell an. Ich würde gerne schnell dein Telefon abnehmen. 0848 440 222. Habt ihr in eurer Kindheit das Kinderzimmer auch mit mehreren Geschwistern teilen müssen? Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit? 0848 440 222. Wir sind gespannt.
Lifting the dark clouds to the light.
Diese Liebe wird nie vergehen, der Titel von der Dana Winner gehört hier auf SRF 1, Sendung Treffpunkt mit der Frage, wie viel Platz brauchen wir zum Leben? Wenn es heute für viele Familien irgendwie selbstverständlich geworden ist, dass jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, ist früher das gar nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen. Eine Erfahrung, die auch die SRF1-Hörerin Christine Burkhardt aus Winau gemacht hat. Sie ist siebte hoch in einer Haushaltung aufgewachsen. Mit wie manchem Kinderzimmer, Frau Burkhardt?
Eigentlich mit keinem, einfach mit einer Stube und einem Schlafzimmer. Und in dem Sinne sind für ins Bett gestanden und da haben wir einfach 9 Personen, also inklusive Mutter und Vater, haben uns die Bett geteilt.
Und was habt ihr für Erinnerungen an die Zeit, wo dir, also wenn man das ja gehört, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, wo dir aber auf engstem Raum zusammengelebt habt in eurer Kindheit. Was sind das für Erinnerungen?
Die eigentlich mehrheitlich nur schön. Die Eltern haben uns selber zu oben ins Bett geschickt. Sie sind in der Küche gehockt, manchmal, wenn Besuch kam, du hast können hören und dann bist du eingeschlafen und irgendwie ist das ganz schön gewesen. Du hast nie das Gefühl gehabt, du bist allein.
Jetzt als Kind mag das ja gut und schön und romantisch sein in einer gewissen Sicht auch, aber wenn man dann ein bisschen älter wird, so als Teenager mit euren 6 Geschwistern, hat es da denn nicht auch irgendwelche Kämpfe gegeben um Platz, um Raum, um Privatsphäre?
Als wir grösser geworden sind, hat sich das etwas relativiert, weil das älteste Geschwister die ist 17 Jahre jünger, älter als die Jüngsten, oder? Ja. Und dann sind die natürlich schon ausgezogen und eins ist dann nachher noch, konnte zur Großmutter ins oberen Stock geschlafen. Und dann hat man dann nachher schon eigentlich jedes Sitz, wo wir zuletzt noch 4, 5 waren, jedes sein eigenes Bett gehabt.
Jedes, eben, die reden nicht vom eigenen Zimmer, sondern vom eigenen Bett, oder? Ja. Das ist schon noch aus, oder? Was für Auswirkungen, wenn ich das mal so direkt frage, Frau Burkhardt, denkt ihr, hat die Erfahrung auf euer Leben gehabt, dass ihr mit euren 6 Geschwistern die sogar die Bettteiltheit und kein Zimmer gehabt?
Ja, dass man eigentlich nie leer gesehen hat, man die Nähe geschätzt hat und dass für mich eigentlich heute noch kein Problem ist, dass man auf engstem Raum leben kann.
Mhm. Ist denn das jetzt heute in eurer aktuellen Situation? Wie sieht die aus, Frau Burkhardt?
Nein, ich lebe jetzt mit meinem Sohn allein und wir haben eine 4-Zimmer-Wohnung. Also
ja.
Da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Platz.
Das also, ihr habt mich jetzt auch gewusst, breiter zu machen, gell?
Genau. Aber eben, meine Söhne haben irgendwann mal, die haben auch lange müssen zusammenschlafen und vielleicht mit 10 hat der Ältere ein eigenes Zimmer bekommen, das man im Dachstock gemacht hat, oder?
Habt ihr jetzt das Gefühl, ihr habt irgendwie in eurer Kindheit etwas verpasst, weil ihr nie ein eigenes Kinderzimmer gehabt habt?
Also das glaube ich jetzt eigentlich nicht.
Ich denke es auch nicht.
Ich bin nie allein gewesen, oder? Ja. Das ist einfach so. Und ich konnte es eben auch immer können akzeptieren, wenn unsere Kinder vor irgendetwas im Schiss hatten, dass die einfach zu uns ins Bett waren und später halt einfach auf einer Matratze am Boden waren. Das war ja nie auch leise gewesen, oder?
Das ist doch der Familiengedanke. Ganz intensiv und innigst gelebt. Vielen herzlichen Dank, habt ihr uns da, daran teilnehmen, wie ihr da in eurer Kindheit alle zusammen, 7. hoch, in einem Zimmer mit den Eltern zusammen, habt gelebt. Vielen herzlichen Dank für euer Telefon. Auf Wiederhören, Frau Burkhardt. Die Frage ist natürlich, wie gross sollte überhaupt jetzt ein Kinderzimmer sein heutzutage? Das können wir gerade noch schnell besprechen mit unserem Gast als nächstes.
You are falling. Kopf mit Ihnen.
SRF 1.
Wie viel Platz braucht ihr, damit ihr euch wohlfühlt? Bei uns in der Schweiz sind dort Verhältnisse sicher grosszügiger als in manchem anderen Land. Der SRF1-Hörer Hans Oberli hat vor einem Tag angerufen und hat gesagt, er sei viel in Guatemala und Peru schon unterwegs gewesen. Und was wir hier diskutieren, sei dort einfach irgendwie gar keine Diskussion, weil Busse und so weiter, die sind so vollgestopft, da ist man alles wirklich Körperkontakt, Haut an Haut, Arm an Arm in die Busse einpfercht unterwegs. So gibt es natürlich viele andere Länder auch, die nicht die Grosszügigkeit haben, wie wir das können. In Japan zum Beispiel steht den Menschen viel weniger Lebensraum auch zur Verfügung. Wie sieht das im japanischen Alltag konkret aus? Ihr hört es gerade in wenigen Augenblicken hier in der Sendung Treffpunkt. Am Mikrofon Dani Vorler.
Thank you.
so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see.
Brenda Lee haben wir hier gehört auf SRF 1, I'm sorry, im Treffpunkt, wo wir es über das Thema Lebensraum haben heute. Nicht überall auf der Welt haben die Menschen ja gleich viel Lebensraum zur Verfügung, haben wir vorher angesprochen und auch von euch jetzt per Mail in verschiedenen Aufrufen mitgeteilt bekommen. Nehmen wir ein Beispiel raus, Beispiel Japan. Ein Land weit weg von hier, wo sehr viele jetzt einfach auch nur von der Weltkarte her können. Und dort dünkt es einem ja, das sei doch eigentlich noch ein rechter bisschen Land. Trotzdem ist der Platz zum Leben in Japan nicht wirklich ausgiebig vorhanden. Mein Kollege Konrad Muschk von der SRF Nachrichtenredaktion hat 20 Jahre lang in Japan gelebt. Er hat mir die Lebensraumsituation dort so erklärt.
Ja, wenn man die Karte ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass rund 75% von der japanischen Fläche eigentlich gebirgig war. Und so steil oder bewaldet sind, dass sie eigentlich weder zum Wohnen noch für die Landwirtschaft taugen. Und das heisst in der Konsequenz natürlich, dass die Japaner sich auf dem wenigen Land müssen zusammendrängen, was es gibt. Dass sie im Wesentlichen Küstenregionen und die zwei grossen Tiefebenen, im Osten die Kanto-Tiefebene mit den 3 Millionen Städten Tokio, Kawasaki und Yokohama und im Westen von Japan die Kansai-Tiefebene mit Osaka, Kobe und Kyoto. Und in diesen Ballungszentren leben, glaube ich, 80 oder 90% von den Japanern.
Was heisst denn das ganz konkret, was das Wohnen betrifft von all diesen Leuten?
Es heisst, dass je näher man bei seinem Arbeitsplatz, also je näher man am Stadtzentrum möchte wohnen, desto teurer wird es. In Tokio gibt es eine ringförmige S-Bahn-Linie, die um Tokio herumfährt. Und man kann so als Faustregel sagen, wer es geschafft hat, innerhalb von dieser S-Bahn-Linie zu wohnen, der hat ausgesorgt. Also der hat entweder ein Stück Land geerbt oder der ist so reich, dass er sich das Land eben der kann leisten. Und alle anderen müssen an der Peripherie aussen wohnen und deswegen natürlich auch sehr, sehr lange Zeiten pendelnd im öffentlichen Verkehr verbringen.
Und bei uns, wo man gewohnt ist, vielleicht sogar das zweite oder mit 4 Personen in einer 4-Zimmer-Wohnung zu leben, das scheint wahrscheinlich auch nicht einfach überall möglich zu sein in Japan.
Das ist sehr oft nicht möglich. Sehr oft gibt es Wohnungen, die nur aus 2 Zimmer oder 2,5 Zimmer für unsere Begriffe bestehen, wo zum Beispiel eine grosse Wohnküche hat und wo es dann noch 2 Schlafzimmer gibt. Traditionell ist es in Japan auch so, dass Räume multifunktional sein können, dass man im Prinzip einfach die Matte hat, die Reismatte, die Reisstrommatte am Boden und zum Beispiel am Abend, wenn er früher sein Futon ausgelegt hat und sein Bett konsequenterweise einfach tagsüber im Schaft hatte und den Platz können anderweitig brauchen. Aber das ist ein bisschen ein Auslaufmodell, weil sehr viele Japaner inzwischen auch in modernen Wohnungen wohnen, wo nicht mehr so strukturiert sind und nicht mehr so bewohnbar.
Konrad Mutsch, ihr habt 20 Jahre lang rund in Japan gelebt und gearbeitet. Wie lebt sich als Europäer auf so engstem Raum? Oder anders gefragt, wie habt ihr euch da anpassen
können? Gut, das ist natürlich ein bewusster Entscheid, nach Tokio zu zügeln. Und da muss man nicht erwarten, einsam zu werden. Ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell daran. Die Enge ist erträglich, weil die Japaner gelernt haben, damit zu leben. Und weil sie bei den Japanern keine Aggressionen auslöst, weil die Japaner sich auch auf engstem Raum sehr diszipliniert verhalten. Ich denke, das Beispiel nach dem Erdbeben und Tsunami im März 2011, die Bilder, wo halbe Dörfer zusammengepfercht waren, in Turnhallen mit Privatsphäre, mit ein paar Kartonkisten abgrenzt ist worden. Ich glaube, ein Haufen westliche Leute wären da durchgetragen. Und das ist vielleicht schon ein bisschen das Wesen von den Japanern, dass man gelernt hat, mit dieser Enge zu leben und dass man als Ausländer dann auch sehr schnell lernt, mit diesen Verhältnissen halt zu arrangieren.
Wie habt ihr denn das in Erinnerung im Alltag, sagen wir jetzt unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch die Distanz oder eben vor allem die Nähe?
Ja, es ist natürlich... es ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin einmal pro Woche von Tokio auf Yokohama gefahren. Das waren mit dem Schnellzug 20 Minuten. Gewesen. Und ich habe genau gewusst, jeweils zu der Zeit, wo ich hinfahre, kann ich jede Aussicht auf einen Sitzplatz vergessen. Da ist es einfach so eng, dass ich froh sein muss, wenn ich einigermaßen gerade stehen kann. Die Regeln sind auch strenger in Japan. Man darf zum Beispiel, ist angehalten, nicht das Handy zu brauchen im ÖV. Und das macht natürlich auch schon wieder einen Unterschied, dass zum Beispiel der Geräuschpegel nicht sehr laut ist oder nicht so laut, wie man vermuten könnte, angesichts dieser grossen Zahl von Leuten.
Also am Schluss hat man vielleicht sogar den Eindruck, man hat ein bisschen mehr Platz, als dass man wirklich hat, weil es stiller ist.
Ja, oder man arrangiert sich anders. Man muss sich irgendwie auch, also wenn man wirklich zur Stosszeit unterwegs ist, muss man sich mental darauf vorbereiten und, man versinkt, der Japaner versinkt in seiner Welt, sei das ein Buch oder sei das Musik, die er hört, und schaltet sozusagen ab und probiert das irgendwo zu ignorieren.
Mentale Vorbereitung aufs Unterwegssein im öffentlichen Verkehr zu Japan. Beobachtet vom SRF-Nachrichtenredakteur Konrad Muschk, der 20 Jahre lang, wie gesagt, in Japan gelebt hat. Das hat er gehört. Sogar das Handy muss ausgeschaltet sein im Zug dort. Ist das jetzt eine Kunst, die vor allem Japaner beherrschen? Einfach so in diesem ganzen Gestunk innen können in ihrer Welt leben und das auch können irgendwo auf eine Art und Weise sogar geniessen? Oder wie macht ihr es, dass ihr in einem dicht gedrängten Raum euch völlig auf euch selber könnt konzentrieren und euch von der Aussenwelt irgendwie wie ausklicken, ausschalten? Eure Tricks, wenn ihr solche habt, das würde uns noch interessieren. 0848 440 222 Telefonnummer. Wenn ihr so einen Trick habt, um in einem dicht gedrängten Raum, wie zum Beispiel jetzt so, wenn wir vorhin gehört haben, vollgestopften Zug, sich völlig können auf sich konzentrieren, alles andere um sich einfach ausschalten, was für Technik ihr hier anwenden, um das können erreichen. 0848 440 222. SRF 1 am Donnerstagvormittag. Das ist Musik von Michael Learns to Rock. You keep me running. Something different. SRF 1, die Sendung Treffpunkt über einen Platz, den wir zum Leben brauchen, über einen Raum, den wir brauchen. Vorher haben wir gerade gehört, wie in japanischen Zügen zum Beispiel die Leute trotz grossem Platzmangel in der ganzen Dichtheit eigentlich ganz gut mit einem Buch in ihrer eigenen kleinen Welt verweilen können. Sie können das ganze Gestunk irgendwie ganz gut auch einfach abschalten. Könnt ihr das auch, habe ich gefragt, und wenn ja, wie schafft ihr das? Am Telefon zugeschaltet haben wir jetzt der SRF1-Hörerin Martin Schibler. Er hat uns hier gerade ein Beispiel, das er erlebt hat auf einer Afrika-Reise. Könnt ihr uns kurz die Situation schildern, Herr Schibler, seid so lieb?
Ja, ich habe im Bus geschafft, in einer Schule, aber wir sind natürlich regelmässig in die Hauptstadt und die ist gross und da muss man ein Taxi nehmen. Und die Taxi, das sind auch die Toyota ausgeschraubte von hier. Und die werden einfach erst gestartet, wenn vorne vier sind und hinten vier. Weil das heißt, der Chauffeur sagt, ich habe Frau und Kind. Es kostet nicht viel, aber er will 8 Leute drin haben, dann startet er.
Es muss sich lohnen.
Und das ist dann von dieser Ortschaft, wo ich war, in der Hauptstadt Yaoundé, ist das 70 Kilometer.
Oh, du verrückt.
Und dann hockt man da so aufeinander oben in diesem alten Toyota und Stossdämpfer sind durch und Löcher in die Strasse. Und eben, da habe ich gesagt, da muss man irgendwie den Hebel auf die Bremse stellen.
Mhm. Das hält man sonst nicht aus. Man muss können wie die Aussenwelt irgendwie abschalten, oder? Wie macht ihr das in einer solchen Situation? Jetzt seid ihr also in einem Taxi, der hat gesagt, ich tue es nochmal schnell zusammenfassen. Vorne 4 Leute und hinten 4 Leute in einem alten Taxi und wahrscheinlich auch in einer so mässigen Hitze, auf Deutsch gesagt.
Ja, und Luftfeuchtigkeit und der Kofferraum noch voll Plantain, das sind die Gemüsebananen. Und das ist einfach überladen und da hat man Angst. Also ich habe dann Angst ausgestanden, aber ich habe dann einfach gelernt, eben zum Fenster rausgaffen und probieren abzuschalten. Hebel auf die Bremse.
Einfach zum Fenster rausschauen und das geschehen.
Ja, genau. Ja.
Okay. Wenn euch das gelungen ist, ist das ein toller Tipp. Merci vielmals, Herr Schibler, und alles Gute.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Danke für eure Geschichte. Danke, danke. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Herr Schibler, ist jetzt das gelungen, indem er sich konzentriert hat auf das, was draussen passiert. So hätte er sich können von dem ein bisschen wegdistanzieren, was drinnen war. Wie macht ihr das, wenn der Platz eng ist? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch bei uns, hier in unseren Breiten, gerade, wo es ja nie das gestunken hat, aber gleich auch mal eng werden kann, wenn ihr in einer solchen Situation seid. Elisabeth Weibel von Beatenberg am Telefon. Hallo, Frau Weibel.
Ja, hallo.
Was macht ihr in einer solchen Situation? Was habt ihr uns hier allenfalls für einen Tipp, wenn man sich von der Aussenwelt ausschalten kann?
Also ich bin Brillenträgerin und wenn es mir dann zu viel wird und mir die Leute zu nahe kommen und ich sitze irgendwo oder im Zug zum Beispiel, oder, dann ziehe ich einfach Brillen ab.
Und dann seht ihr nichts mehr.
Nein, ja, ich nehme es dann nicht mehr so wahr.
Und das macht dann wirklich etwas, was euch erleichtert? Ich meine, spüren tut ihr es immer noch. Oder allenfalls schmecken oder was auch
das
immer.
Das ist so, aber man sieht es nicht mehr so genau.
Das ist aber ein cleverer Tipp von der SRF1-Hörerin Elisabeth Weibel, die einfach die Brillen abzieht, wenn sie im Gestunk ist. Und dann sieht sie das Ganze nicht mehr. Vielen Dank für euren Tipp. Alles Gute. Schönen
bitte.
Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Ade.
Ade, Frau Weibel. Wie viel Raum braucht ihr Mensch zum Leben? Dieser Frage geht der Treffpunkt heute noch. Mit zunehmendem Wohlstand können sich zumindest in unseren Breitengrad viele Leute mehr Wohnraum leisten, als das früher der Fall war. Fragen wir doch einmal, macht das auch automatisch glücklicher? Ist es einem denn mit mehr Wohnraum automatisch wohler? SRF 1 fragt nachher noch in der nächsten guten Halbstunde.
Toujours envie de toi, oh toi que j'aime.
Gomme, j'ai toujours envie d'aimer de Mark Hamilton, haben wir gehört. SRF Verkehrsinfo von 10.29 Uhr. In der Region Zürich ist die Badener Straße in Schlieren wegen eines Brandes in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Wegen eines Brandes ist der Schienenverkehr auch zwischen Schlieren und Glatzenberg auf der Linie Zürich Hauptbahnhof Lenzburg unterbrochen. Und noch einmal zum Schienenverkehr. Wegen Beschädigungen am Gleise ist der Bahnhof Zürich Hartbrücke nur beschränkt befahrbar. Im Regionalverkehr kommt es bis voraussichtlich 12 Uhr zu Verspätungen und auch Zugsausfällen. Und ein Hinweis zu den Pässen. Schneebedeckt sind Furka, Grimsel und Susten.
All the stories inside my head, turn around to see my empty bed. The night seems darker since you went away. What would happen if I came back today? You took more of me, more than my heart. I gave you everything, still we had to part. You made me suffer, and you made me strong. There must be something, cause I still long for you. I feel like I could fall in love with you again. I feel like I could fall in love with you again. I'm only half of what I used to be. Is that really to see? As the world seems to be passing by, I'm still wondering and I don't know why. I feel like I could fall in love with you again. I feel like I could fall in love again, baby. I feel like I could fall in love with you again. I feel like I could fall in love with you again. Let's leave the past just like song for me. It
brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just a word it said. You kissed me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. But baby, you told me you loved me. You told me you cared. You said, I'll go with you, darling, almost anywhere. But darling, you know that you,
darling, I love you.
You know that you lie.
Darling, I love you.
You know that you lie.
Darling, I love you.
You know that you lie.
Oh.
You lie.
Oh.
You lie. Oh. Lie, lie, lie.
King haben wir hier gehört in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1, wo sich alles um einen Raum dreht, den wir Menschen brauchen, um drinnen zu leben. Zum Beispiel natürlich eben jetzt auch um einen Wohnraum. Wie viel Wohnraum braucht der Mensch mit zunehmendem Wohlstand? Können sich viele Leute in unserem Breitengrad zumindest mehr Wohnraum leisten als anderswo? Frage an Psychologe und Architekt Urs Abt hier bei mir im Studio. Was meint ihr, macht automatisch mehr Wohnraum haben glücklicher, zufriedener?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, mehr Raum haben ist auch für viele Leute das Gefühl von Wohlstand und von sich mit genug Ressourcen sicher fühlen. Aber an und für sich, vom Raumgefühl her, braucht es nicht unbedingt einen grossen Raum, um sich glücklich und wohl zu fühlen. Da kommt es auch darauf an, wie der Raum gestaltet ist. Man kann einen relativ grossen Raum vermöbeln, indem man einfach verstellt ist und es einem nicht mehr wohl drin ist. Es gibt eine verstaubte Atmosphäre auch. Und dann ist wichtig, dass man wieder mal etwas rausschmeißt. Dann kommt es auch darauf an, ob der Raum nach außen offen ist. Der Gropius, der bekannte Architekt, hat einmal gesagt, man muss mehr Fenster machen und dafür die Räume kleiner.
Es ist ja das, was jetzt in der Architektur zumindest in den letzten Jahren sehr stark ist praktiziert worden, dass man Räume geschaffen hat mit viel, viel Fenster. Wobei, es ist wie bei allem, es kann ja auch zu viel sein, weil irgendwo musst du ja auch wieder irgendwo noch einmal zurückziehen.
Ich denke vor allem auch, wenn sie einfach Glaswände haben, sind nach außen, dann fehlt die Abgrenzung vom Raum und mit dem geht ein Teil von der Behaglichkeit verloren. Man soll gleich spüren, was ist innen und was ist außen. Aber wichtig sind Durchblick. Und insofern sind auch Durchblick innerhalb von der Wohnung helfen mit, dass man sich auch in einem kleinen Raum, in einem kleinen Wohnbereich kann wohlfühlen.
Und nicht eingängig.
Nicht eingängig.
Da geht mit mir einig, sagt, ein Raum kann auch zu gross sein. Also zu gross sein im Sinn, dass man sich nachher irgendwie komisch drin vorkommt, wie verloren.
Ja, das ist individuell auch verschieden, denke ich. Aber es ist, ein allzu grosser Raum kann je nach Lebenssituation auch zu Einsamkeit führen, wo dann unangenehm ist.
Eben, das meine ich, oder? Ja. Warum ist Wohnraum nicht ausschließlich eine Quadratmeter-Angelegenheit?
Ja, das habe ich gerade vorher eigentlich versucht zu sagen, weil Quadratmeter sind häufig Repräsentationssachen.
Eben, das ist das, was man damit verkauft, oder? Das ist ja das, was in jedem Inserat steht, so und so viel Quadratmeter und so viel hat dann nachher der Raum auch Wert, oder? Ist eigentlich ein Witz, so wie ihr es jetzt geschildert habt, weil man müsste viel mehr auf die Qualitäten und Stimmungen eingehen.
Im Raum und in die Beziehungen von den Räumen untereinander, speziell auch Beziehungen zum Beispiel von den Kinderzimmern zu der Gesamtwohnung. Die Größe vom Kinderzimmer spielt gar nicht so eine verrückte Rolle, weil das Kinderzimmer als Ghetto vom Kind nehmen, wo es einfach nur dort Recht hat, in der Wohnung zu leben, ist sowieso ein Unsinn.
Fokussieren wir doch das Thema Kinderzimmer gerade noch ein bisschen näher. Wir haben es schon mal einmal heute angesprochen und die Geschichte gehört von der SRF1-Hörerin Christine Burkhardt, die erzählt hat, wie sie früher die 7. Höhe gar kein Kinderzimmer hatte, sondern einfach in einer Wohnung, also in einem Schlafzimmer zusammen mit den Eltern auch geschlafen haben, alle quasi dann auch in wenigen Bett verteilt, zu zweit, zu dritt in einem Bett. Schauen wir doch die Kinderzimmersituation noch ein bisschen genauer an. Vielleicht in einem letzten Teil hier in der Sendung Treffpunkt, wo es um Raum geht, heute gerade nach der Whitney Houston All at Once.
You come back to me, and that's all.
SRF 1, Sendung Treffpunkt. Wir sind am Diskutieren über Raum, im Moment gerade über Wohnraum, zusammen mit unserem Gast im Studio, der Psychologe und Architekt Urs Abt. Und es ist schon jetzt etwa die Diskussion losgegangen, hier über Kinderzimmer. Wir haben ja hier verschiedene Beispiele auch gemailt bekommen. Es hat Christine Burkhardt erzählt, wie sie 7. hoch auch in einem Raum gelebt haben, eigentlich zusammen auch mit den Eltern und nicht eigene Zimmer hatten. Heute ist es ja gang und gäbe, dass das Kinderzimmer heim. Man hat das Gefühl, das müsse auch so sein, Herr Abt. Wenn wir jetzt mal die Kinderzimmer fokussieren, wie gross sollte das Kinderzimmer eurer Meinung nach sein als Psychologe und Architekt? Das ist ja eine spannende Kombination. Und ihr seid auch Familientherapeut. Also von dem her könnte da jetzt eine spannende Antwort kommen.
Also das Kinderzimmer soll so gross sein, dass man das Kind sich gut drin kann einrichten. Das braucht es geht eigentlich nicht um Quadratmeter, sondern es geht darum, dass Beziehungen vom Kind zu den Eltern gewährleistet sind. Und von dort her ist eigentlich eher die Grösse vom Kinderzimmer sinnvollerweise so gross, dass es auch für einen Teenager noch passt.
Wobei Teenager ja dann schnell mal einmal der Anspruch, nicht mehr gerade allzu nah im anderen Wohnbereich ja. zu sein.
Und von dort her, ein kleines Kind, das muss eigentlich können mit den Eltern die ganze Wohnung bespielen, bewohnen. Und die Spielzonen sollen auch so durch die Eltern abgrenzt werden, dass eine Beziehung da ist zwischen den Arbeitsbereichen in der Wohnung, zum Beispiel der Küche oder anderen Arbeitsbereichen und dem Bereich, wo das Kind spielt. Und wichtig ist, dass wenn das Kind zum Beispiel etwas baut, einen Turm baut oder was auch immer, dass es dann der, bevor der Vater oder die Mutter heimkommt, der vielleicht extern schafft, nicht muss abbrechen, sondern dass das stehen bleiben kann. Sonst wird die Kreativität auch unterbrochen und zerstört.
Also dann darf der Turm eben noch mal in der Küche bleiben stehen, auch wenn er vielleicht der Mutter im Weg ist.
Nein, ich würde sagen, dass man das geschickterweise so macht, dass er dann eben nicht im Weg steht.
Auch dort ist Planung gefragt, oder? Ja. Aber unter Umständen ist eben die Küche genauso wichtig für die Entwicklung des Kindes wie jetzt ein gut ausgebautes Kinderzimmer. Habe ich das richtig begriffen?
Ja, sicher. Also es geht darum, dass das Kind das Recht hat, in der ganzen Wohnung zu leben, wie die Erwachsenen auch. Und von dort her hat das Kind dann auch einen grösseren Bewegungshorizont. Mhm. Das Gleiche trifft ja auch zu auf Wohngemeinschaften. Dort ist es ja auch so, dass die einzelnen Bewohner vielleicht nur einen relativ kleinen Raum haben, aber sie bespielen die ganze Wohnung und die Grösse von einer gesamten Wohnung ist dort entscheidend.
Das ist interessant, dass ihr jetzt hier noch die Wohngemeinschaften ansprecht, Urs Abt. Ist ja aber schon so, dass das Leute sind, die in WGs, in Wohngemeinschaften wohnen, die das ja explizit auch wollen. Jemand anderes hält das ja gar nicht aus, oder?
Das sind durchaus Leute, die das ganze Leben in grösseren Wohnungen gelebt haben und plötzlich später finden, sie wollen sich mit anderen zusammentun.
Nein, gibt es da konkrete Beispiele,
die
erlebt?
Ja, zum Beispiel Kraftwerk 2, also die Siedlung Heizenholz, von der Wohngenossenschaft Kraftwerk 1 in Zürich.
Das ist in Zürich. Und wie ist denn das, die Leute, die dann nachher bewusst in eine solche Situation hineingehen, dass sie eigentlich nur noch ein Zimmer haben für sich und alles andere ist gemeinsam? Was ist da der Anspruch und wie verändern sich die Leute vielleicht auch?
Das ist schwer zu sagen, wie sie sich verändern. Ich stelle einfach fest in meinen Kontakten, dass sie sich wohlfühlen und dass es untereinander gut läuft. Aber es ist ein Prozess, wo sie auch miteinander vor dem, dass sie gezogen sind, bereits sich kennengelernt haben und sich dann für das entschieden haben.
Man muss natürlich hier quasi wie eine Familie nachher durchs Leben wollen gehen, oder? Wie die Familie, die ich noch einmal in Erinnerung habe, von der Frau Burkhardt, die das 9. hoch in einer so einer kleinen Wohnung gelebt haben. Und das hat so lebensfroh auch getönt, wie sie uns das geschildert hat in der ersten Stunde hier im Treffpunkt. Euch, Urs Abt, Psychologe und Architekt, vielen herzlichen Dank, dass wir zusammen hier darüber ein bisschen reflektieren konnten, was eigentlich Raum und insbesondere jetzt auch in den letzten paar Minuten, wo wir über Wohnraum geredet haben, was uns der bedeutet, was uns der bringt und wie man den gestalten kann. Vielen Dank für eure Ausführungen. Musik von Lynyrd Skynyrd hier auf SRF 1 wird es gerade ein bisschen rockig mit Sweet Home Alabama. 10 vor 11.
Big wheels come on turning, carry me home to see. aus Giel han ich gern viel geredet. Ging erzählt, was ich alles so wett. Ich bin ging schon ein grosser Träumer gsi. Die ganze Welt wett ich mal gseh. Ihre Städte und noch viel mehr. Solange ich Träume ha, kann ich glücklich sein. Ich weiss genau, dass ich mag. Und ich schaffe es auf jeden Fall. Meine Träume lassen mich nie allein. Und ich freue mich auf mein Happy Day. Und jetzt bin ich da. Das ist mein Happy Day. Es fängt an, was er sagt. Gibt einen schönen Tag. Ich bin auch schon auf der Schattenseite gestanden, aber mir ging wieder aufgefallen, ob es im Leben halt mal nicht so geht. Und das Glück ist irgendwo am Suchen, bis sicher es kommt, mir gleich auch besuchen. Dass es morgen schon vor mir Türen steht. Wir weiss genau, dass ich mal. Und ich schaffe es auf jeden Fall. Das Glück, das lässt mich nie allein. Und darum freue ich mich so auf mein Happy Day. Und jetzt bin ich da. Das ist mein Happy Day. Es fängt an, was er sagt. Was ich auch so will, weil mir vergingen Träumer sein.
Der Florian Ast auf SRF 1 mit Happy Day. Und genau das wünschen wir euch für den heutigen Donnerstag. Vor den Nachrichten hier noch eine Fetzige von Floyd Kramer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.